Der Säbelzahntiger. Ein Podcast von und mit
Jörg Weidenfeld
und Jens Alsleben. Heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd andere an. Darum geht's heute in der neuen Folge vom Säbelzahntiger. Jörg und ich haben schon ein bisschen vorgeplaudert und mussten schon mal kräftig lachen. Ja, was es damit auf sich hat, Jörg, was das mit dir gemacht hat, dieser Spruch, da bin ich mal ganz gespannt. Also, schön dich zu sehen und los geht's.
Gleichfalls schön, auch dich zu sehen. Ja, ich hatte sofort eine klassische Management-Team-Situation bei Planabweichungen im Kopf, wo dann der Obervorturner sagt, hier, größtes Thema habe ich hier gerade mit Supply Chain, ihr habt hier das vergeigt und ich dann sehe, dass der Ops Director sich zurücklehnt, tief durchatmet, erleichtert aufatmet und sagt, super, dieser Kelch ist an mir vorübergegangen, ne? So, mein Haus hat er nie angezündet, das von dem anderen. Und was ich entspannen konnte in der Situation, dass wer anders der Sündenbock ist für die Planabweichung und man selber erstmal ein Stressszenario hat weiter nach hinten schieben können. So, jetzt hätten wir uns natürlich eine komplett andere Reaktion in einem gesunden Umfeld gewünscht, dass wir, dass die ganze Firma ein Thema hat mit der Planabweichung, ne, und dass man ko-kreativ tätig wird, um das Thema zu lösen, anstatt, wie soll man sagen, dankbar zu schauen, dass das Haus eines anderen angezündet wurde.
Ja, und es ist so herrlich, was man auch wieder evolutorisch da sieht, ne? Das ist ja der klassische Beta-Tier-Verbiss. Nicht der Alpha-Wolf, sondern das Beta-Tier, sprich der Müller mit seiner Abteilung, wurde gerade verbissen. Das heißt, da hat sich animalisch jemand an seiner Kehle zu schaffen gemacht und ich als Rudeltier schaue dem gemächlich zu und mische mich nicht ein, nicht nur, weil ich mich dann gegen die Regeln der Gruppe gestellt hätte, sondern weil ich ansonsten Gefahr laufen würde, dass der Rest des Rudels dann als nächstes über mich rüber herfällt.
Dass das Auge Mordors dann auf...
Genau. Das heißt, wir sind biochemisch wieder im Fluchtkampf-Erstarren-Modus oder Todstellen. In diesem Falle ist es wahrscheinlich eher das Todstellen. So nach dem Motto, ich hoffe, dieser Kelch geht an mir vorüber.
Ja, aber da gibt es noch einen zweiten Teil, bei dem ich maximal Pickel kriege. Das ist die Dissoziation vom Wohl des Rudels, wenn ich jetzt mal bei deiner Terminologie bleibe. Das heißt also, das Interesse der Firma interessiert an der Stelle mal gar nicht. Ich bin schon mal zufrieden damit, dass wer anders gerade gegrillt wird. Obwohl das wirkliche Thema, wenn ich gerade, wir reden ja von, wir haben jetzt ja Führungskräfte als Beispiel, von denen ich erwarten muss, dass sie das Wohl des Unternehmens als Hauptinteresse haben. Das heißt, es kann eigentlich gar nicht sein, dass, und das ist so oft erlebt, dass derjenige, der die Verantwortung übernimmt oder der das Problem hat, wenn das ganze Unternehmen nicht performt, ist der CEO oder vielleicht der Shareholder. Und alle anderen drumherum haben ihren Frieden, wenn nur sie nicht schuld sind. Also, und das ist maximal Kacke für wirklich für, wenn du überlegst, die Verantwortung für tausende von Leuten, die eigentlich an dieser Steuerung dranhängen, dass es eigentlich gut genug ist, wenn man es nur nicht schuld ist und der Scheck am Ende des Monats kommt. Das wäre jetzt mal so ein bisschen...
Du kennst ja meine 11 goldenen Regeln der Glaubwürdigkeit. Und da ist jetzt Paragraph 4 und Paragraph 11 verletzt. Paragraph 4 ist, in meiner Anwesenheit verliert niemand sein Gesicht. Und Paragraph 11 ist, der Lob ist dein, die Schuld ist mein. Das heißt also auf Deutsch, wenn ich in einer Situation bin, in der Gruppe, würde ich nie jemanden öffentlich zerfleischen, anprangern, kritisieren auf eine Art und Weise, dass er sein Gesicht vor der Gruppe verliert. Und zweitens habe ich eine Gesamtverantwortung als Führungskraft in dieser Gruppe. Und wenn Dinge schief laufen, dann muss ich erstmal bei mir anfangen, bevor ich dann in die Gruppe gehe. Weil am Ende des Tages ist es eine Frage, wie habe ich geführt, dass die Dinge sich so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Mhm. Und was sind tatsächlich fachlich-sachliche Aspekte und was sind Beziehungsaspekte? Und auch Beziehungs- und Sachaspekte haben am Ende was zu tun mit der Art und Weise, wie ich als Führungskraft steuere.
Mhm. Lass mich nochmal auf den ersten Punkt eingehen, also quasi auf denjenigen, der da Häuser anzündet. Ne? Also was du ja sagst, ist, eigentlich ist, fängt da der Fehler schon an, dass überhaupt einer rumläuft, der Häuser anzündet.
Klar. Ja?
So, indem jemand einen Schuldigen sucht, woanders in den öffentlich vor den Pranger stellt. Ja. Ja. Was für ein Handlungsmotiv könnte denn, so obliegt ja da meistens dem Vorsitzenden dieser jeweiligen Gruppe, welches Handlungsmotiv könnte denn da vorliegen? Warum macht das einer? Warum sucht sich jemanden aus, den man anzündet und öffentlich an Pranger stellt?
Naja, jetzt gehen wir mal die Säbelzahntiger-Terminologie durch. Nämlich, der Chef in dieser Gruppe hat etwas beobachtet, was er für sich als bedrohlich ansieht. Und diese Bedrohung, die Analyse dessen, bringt ihn in Flucht, Kampf, Erstarrung, totstellen. Also sprich, er reagiert, wie wir in der letzten Folge ja gehört haben, unterhalb der Linie. Er führt unbewusst, verschließt sich, ist in der Situation, wo er glaubt, unbedingt Recht behalten zu wollen, und er geht in die Abwehr. Aufgrund seiner Alpha-Tier-Position kann er natürlich Anweisungen geben, das Beta-Tier zu verbeißen, oder er beißt das Beta-Tier selber. Das ist aus meiner Sicht ein klassischer Angstreflex, Bedrohungsreflex. Statt hinzugehen und zu sagen, wenn ich jetzt mal den Gustav, den weisen Säbelzahntiger, nehme, der sagt erstmal, danke für diesen Quality Failure, für diesen qualitativen Fuck-up, der uns heute hier ins Meeting gebracht hat. Was ist das Learning daraus? Ne? Oberhalb der Linie, offen, neugierig, willing to learn. Was haben wir hier alle gemeinsam jetzt an Möglichkeiten, neue Methoden, Sichtweisen, Learnings daraus zu ziehen, aus dem, was passiert ist? Und gehe natürlich wie selbstverständlich erstmal dazu über zu sagen, es gibt hier keine Schuld. Es geht nicht darum, dass wir jemanden suchen, der die Verantwortung dafür hat. Die Verantwortung tragen wir, liebes Führungsteam, wie ihr ja wisst, alle gemeinsam, sondern es geht darum, für uns im Sinne eines systemischen Core Learnings das Beste daraus zu ziehen, damit wir nach vorne heraus anders agieren können.
So, und was ganz Spannendes ist jetzt nochmal vom Handlungsmotiv. Es ist ja nochmal bestechend logisch, dass wenn du die Verbesserung fürs Unternehmen erreichen willst, du nur so vorgehen würdest, wie du es gerade beschrieben hast. Exakt. Weil alles andere, die Schuldfrage kannst du in der P&L nicht darstellen, im Cashflow-Statement noch nie, Bilanz auch nicht. Ja, so. Aber die Korrekturmaßnahme oder die Wirkung nach vorne, die schon. So, und ich glaube, das ist ein großer Takeaway, wenn also auch der jeweilige Vorsitzende das Interesse des Unternehmens an erste Stelle stellt, ist das Suchen nach dem Learning und nach dem Lösungsansatz das einzig Sinnvolle. Das zweite ist auch, den Rest der Truppe dazu einzuladen, ko-kreativ daran mitzuwirken. Genau. Also nicht zu sagen, jetzt ist gerade Supply Chain auf dem Grill, lass mal gucken, ob der das überlebt, sondern ganz im Gegenteil, hinzugehen und ko-kreativ mitzumachen und andere Ideen zu entwickeln, wie man das vielleicht gemeinsam lösen kann.
Ja, absolut. Jetzt ist nur wichtig, alle Beteiligten da, nämlich die sagen, heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd andere an, Gott sei Dank hat es den Müller erwischt und nicht mich, beziehungsweise der dann in den Beta-Tier-Verbiss reingegangen ist, ob das der Chef ist oder wer auch immer. Die reagieren ja alle auf dieselbe Art und Weise, nämlich sie sehen die Situation, die im Raum steht, als Bedrohung. Und der eine reagiert mit Kampf, der andere mit Erstarren oder Totstellen oder Flucht, ja, was weiß ich. Der eine geht dann, gerade als es ein bisschen hektischer wird, sagt er, oh, ich muss mal gerade aufs Klo und geht raus und entzieht sich dieser Situation. Geht mal hin und beobachtet mal so Team-Meetings, wo es darum geht, Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, aufzuarbeiten. Das heißt, sie haben alle erstmal, sind unterhalb der bewussten Führungslinie sozusagen unterwegs. Und dann ist die Frage, was kann das Kollektiv tun, um dieses Signal aufzunehmen? Also ich unterstelle denen noch nicht mal, dass die nicht das Wohl der Gesellschaft im Auge haben, sondern was ich beobachte, ist, dass die momentan alle im Fluchtkampf erstarren Todstellenmodus sind. Mhm. Und was kann das Kollektiv tun? Wie kann man sicherstellen, dass das Signal gesetzt wird, Achtung, wir sind nicht offen. Achtung, wir reden am Thema vorbei. Achtung, wir schlachten gerade einen von uns, wo wir uns gegenseitig unterstützen müssen. Das ist für mich im Endeffekt das, was organisatorisch, systemisch viel mehr auch trainiert werden müsste. Oder es muss eine Rolle gegeben werden des neutralen Beobachters. Dass wir sagen, wir haben jetzt hier ein schwieriges Thema, das müssen wir aufarbeiten. Und du, Schmidt, du hast die Aufgabe, während des gesamten Meetings nichts anderes zu tun, als uns zu beobachten. Und wenn du das Gefühl hast, wir gehen gerade in den Kampfmodus oder in den Flucht- oder was auch immer Modus und wir sind nicht kreativ, wir sind nicht offen, wir sind nicht interessiert, wir sind nicht willentlich dabei, im Sinne der Firma zu lernen, dann stehst du auf und dann gibst du das Signal. Du sagst, Leute, wir gehen hier gerade tief. Wir rutschen gerade unter die Linie und damit agieren wir gegen das Wohl von uns als Team. Wir unterminieren unsere Glaubwürdigkeit als Führungskräfte und wir schaden dem Unternehmen.
Und dann kommt noch was, jetzt nämlich ein bisschen Korrelation wieder zum Sanierungsgeschehen. Einer der Themen, das hatten wir schon mal in früheren Podcasts, war Bad News First. Also im Sinne von nicht bei Bad News, sondern je früher wir ein Thema adressieren können, desto einfacher ist es, im frühen Stadium zu korrigieren und entsprechend, besonders in Sanierungsfällen, wo man nicht viele zweite Versuche hat, oder eigentlich gar keinen, ist es elementar wichtig. Wenn es also Referenzerfahrungen gibt, dass ein Haus angezündet wird, um beim Florian zu bleiben, ne, also wenn da jemand gegrillt wird, da ist das Risiko unfassbar groß, dass die Leute mit dem Bad News First niemals kommen, weil die auf die Erfahrung keinen Bock haben.
Absolut.
Ja, so. Das heißt, das Risiko, was ich mir damit ins Feld hole, ist ja nicht, dass die Leute achtsamer werden und damit weniger Fehler machen. Die machen die Fehler ja nicht vorsätzlich. Ja, so. Sondern, dass sie mit dem Fehler unterm Teppich bleiben, weil die auf diese Erfahrung keinen Bock haben.
Ja.
Somit dieses, mir ist das oft begegnet im Sinne von Stereotyp. Also, dass ganz viele Menschen die Erwartungshaltung haben oder dass das Stereotyp eines CEOs, der harte, strenge, sanktionierende, brutale Knochen ist, genau mit diesen Mechanismen arbeiten. Das heißt, es gibt sowieso schon einen Uphill Battle, weil man gegen die Projektion kämpft, ohne dass man eine entsprechende Referenzerfahrung gemacht hat. Das ist die Erwartungshaltung, die die Leute schon haben. Deshalb muss eigentlich übermäßig einladend sein, um das zu überschreiben, damit die Organisation sozusagen dem Management die Chance geben kann, bei Dingen, die fehllaufen, früh zu intervenieren.
Auf jeden Fall. Und das nochmal, das muss trainiert werden, weil wir dürfen nicht vergessen, das ist passiert unbewusst. Das ist Biochemie, die da in uns gebraut wird. Wir brauen in dem Moment unseren eigenen toxischen Cocktail. Und da können wir auch nichts gegen da können wir nichts gegen tun, außer dagegen anzugehen durch Methoden, wo wir wissen, die sind wirksam. Und eine der Thematik ist ganz profan atmen. Also wenn ich in dieser Situation bin und der Schmidt als Zeremonienmeister sagt, Leute, wir sind alle gerade im Fluchtmodus oder im Kampfmodus, steht alle mal kurz auf und da hätte die auch die Autorität. Und jetzt atmen wir einfach mal viermal tief ein und aus. würde das ja kollektiv schon dazu führen, dass der Parasympathikus, unser Beruhigungszentrum im Hirn, aktiviert wird und wir runterkommen, um dann wieder mit ein bisschen Reflexion auf dessen, was gerade passiert ist, auf einer anderen Ebene, nämlich bewusst oberhalb der Linie sozusagen, wieder ansetzen können. Mhm. Aber wir müssen jemanden haben, der uns aus der, der uns darauf aufmerksam macht, dass wir unbewusst chemisch in der falschen Richtung unterwegs sind.
Mhm. So. Jetzt habe ich ein paar Stimmen in meinem Kopf gehabt von Personen, mit denen ich gearbeitet habe und Branchenkollegen, die haben gerade gesagt, und dann fehlt noch Bäume umarmen mit Tiefatmen und sonst irgendwas. Das sind alles Luschen, die müssen das abkönnen. Ja. Ja, so. Um dann eigentlich nochmal den Punkt zu machen, du hast vollkommen recht, dass das notwendig ist, weil wenn wir alle im Adrenalin sind, ist der Neokortex nicht durchblutet. Ja, sind wir im Reptiliengehirn. Ja. So. Ich werde den Punkt nochmal herauszustellen, das ist kein Musi-Musi für Luschen.
Nein.
Sondern das ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass dieses Team seiner Aufgabe nachkommen kann.
Ja, das ist
weil es in den anderen Bedingungen nicht kann. Das ist Biochemie.
Genau. Biochemie, fertig. Das ist nicht luschig, das ist Biochemie. Mhm. So, und das ist etwas, was seit Jahrtausenden genauso passiert. Und das ist auch nichts, was, was mal nicht passiert. Weil wenn die Menschen anfangen, die Dinge, die sie beobachten, für sich als bedrohlich zu analysieren und zu bewerten, dann kommt dieser toxische Cocktail innerhalb von Sekundenbruchteilen und führt zu körperlichen Symptomen. So, da kann ich, das kann ich auch nicht überrumpeln, das kann ich nicht ausschalten. Ich kann nur dagegen anarbeiten, indem ich weiß, was das Gegenmittel ist. Und das Gegenmittel heißt, aufs Beruhigungszentrum einwirken. Und das kann ich sofort und unmittelbar am besten mit Atmung. Ich kann das natürlich auch noch auf andere Arten weisen, da brauchen wir gar nicht eingehen. Aber in der Situation kann ich nur durch Atmung oder durch Veränderung meiner Position, also aufstehen, Baum umarmen, ja, tatsächlich den Energiefluss verändern.
Was wäre denn dein Rat für denjenigen, sagen wir mal, der jetzt, ich will gar nicht das Wort Opfer nennen, aber dessen Haus angezündet wurde?
Ja.
Was wäre denn dein Rat für den? Wie könnte denn dieser oder diese darauf reagieren in so einer Situation?
Also auch wieder, wir hatten ja eine andere Folge zum Thema Mut und Kreativität. Es erfordert natürlich Mut, gegen die Gruppe zu gehen. Und es erfordert Kraft, wenn man gerade verbissen wird, sich aus diesem Verbiss zu lösen. Jetzt sind wir ja Gott sei Dank gar nicht animalisch unterwegs, sondern wir hocken alle am Tisch und der Müller wird gerade vom Meier und vom Schulze in die Mangel genommen. Da geht es natürlich darum, und je nachdem, wie dieses Team aussieht, dann irgendwann auch klar zu machen, dass das hier nicht zielführend ist. Mhm. Und ich kann natürlich hingehen und kann sagen, okay, einfach mal zurückspiegeln, Meier, Schulze, ich spüre gerade, dass ihr mich in die Mangel nehmt. Und das ist eine Sache, die bringt mich unmittelbar, ich sag mal, aus der Lage, euch in Ruhe zuzuhören. Mir schnürt sich gerade der Hals zu. Und das ist schlecht, weil vielleicht habt ihr ja Argumente, die wichtig sind und die ich hören möchte. Und ich möchte, dass ihr jetzt wieder zurückkommt auf eine Ebene, wo wir vernünftig darüber diskutieren können. Ja, aber ich lasse mich von euch hier nicht zerfleischen, weil damit bin ich nicht in der Lage, im Sinne einer positiven Kollaboration mit euch weiter im Gespräch zu bleiben. Und das will ich nicht.
Du hast gerade, also die Weisheit der Sprache, du hast gerade eine schöne Wortwahl gewählt. Ich lasse mich nicht zerfleischen. Soll also heißen, dass da ist auch eine Form von Zulassen drin, dass derjenige, der zerfleischt wird, auch zulässt,
ja,
zerfleischt zu werden. So, und da möchte ich gerne ein Stück drauf eingehen. Ich glaube, das ist auch eine wesentliche Reaktion zu sagen, also ich habe das hier mit euch geteilt in der Hoffnung, dass ihr mit mir zusammen, dass wir gemeinsam an einer Lösung arbeiten oder dass ihr vielleicht eine clevere Idee habt. Weil selbst wenn ich sehe, dass ihr meint, dass das Käse ist, was hier geschehen ist, hilft mir die Säcke, weiß ich selber. Die hilft ja keinem weiter. sondern nochmal hinzugehen, anstatt den Widerstand zu leisten gegen den Zerfleischungsansatz, sich dessen bewusst zu sein, dass ich muss es zulassen, um zerfleischt zu werden. So, indem ich hingehe und sage, Leute, wir können hier zusammen auch eine Referenzerfahrung kreieren, wie man sowas kollaborativ lösen kann und sie gegenseitig unterstützen kann. Oder wir können Erfahrungen kreieren, wie die eigentlich jede Form von proaktiver Fehlervermeidung, also Bad News First, möglich machen.
Ja, und auch im Sinne des eigenen Umfeldes. Der zerfleischt wurde im Meeting, nicht nur, dass sein Selbstwert ratierlich abnimmt, was zu Frustration, zu einer Gleichgültigkeit, vielleicht auch zu einer Freudlosigkeit bis hin zur Depression führen kann, sondern wenn der dann auch noch eine Verantwortung hat gegenüber anderen Mitgliedern in seinem Team, gegenüber seinem Ehepartner, gegenüber den Kindern vielleicht, und dann mit dieser traumatischen Erfahrungen dann den Rest des Tages beschreitet, dann ist es auch für das Umfeld maximal toxisch. Und sich eben zu erheben und Position zu halten, Haltung zu bewahren und sich abzugrenzen, hilft dann auch, dass ich mit einer anderen Energie aus dieser Situation wieder rausgehe und den Rest meines Tages bestreite.
Und ich würde sagen, ganz platt gesagt, es ist der absolut unnötigste, unproduktivste, sinnloseste und dabei schädlichste Prozess, den man haben kann. Ja, so. Und dementsprechend ist die, wie soll ich sagen, das kann man einfach mal ersatzlos streichen. Ich glaube, das ist das Thema. Das einfach mal ersatzlos streichen. Weil es gibt keine, immer wenn man das ist, man weiß hundertprozentig, wenn sowas stattfindet, direkt Pausetaste, direkt Stopp, weil es wird ergebnislos sein, zumindest was das Konstruktive angeht.
Heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd keine anderen an. Okay, in dem Sinne, hat wieder Spaß gemacht. Bei der nächsten Folge, da geht es darum, was das ganze Säbelzahntiger-Gehabe für Folgen hat für das persönliche Wohlbefinden. Da steigen wir nochmal genau drauf ein. Und dann werden wir auch ein bisschen was zur Space Shuttle-Katastrophe sagen. Das hat nämlich auch was zu tun mit einem Säbelzahntiger, der da mit an Bord war. In dem Sinne, wie immer, liken, teilen, kommentieren, schickt uns eure Anregungen für Themen und wir freuen uns auf euch beim nächsten Podcast. Bis dahin alles Gute und bleibt stark im Sturm.
Und denkt dran, habt euren Säbelzahntiger lieb, er kann auch nichts dafür.
Und wenn irgendeiner von euch eine super Säbelzahntiger-Story im eigenen Unternehmen erlebt, seid ihr herzlich willkommen, die uns zuzusenden, mit uns in Kontakt zu treten. Und vielleicht machen wir mal eine Episode gemeinsam, weil ich glaube, ein paar erfolgreiche Kriegsgeschichten im sinnvollen Kampf gegen den Säbelzahntiger oder in dessen Zähmung, besser gesagt, freuen uns natürlich sehr darüber, die mit euch zu teilen, weil ich glaube, dass die auch jeden anderen Hörer sehr ermutigt, auch immer jeden einzelnen Säbelzahntiger nacheinander zu zähmen, sodass sie Stück für Stück immer weniger werden.
Genau, und wenn euch das Ganze gefällt, dann bitte kommentieren, liken, teilen und ja, verbreitet den Säbelzahntiger und vielleicht helfen wir uns dann gegenseitig auch ein Stück weit dabei, die eigenen Säbelzahntiger aufzulösen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Jens und
Jörg. Arrivederci.
Arrivederci. Ciao, ciao.